This week's shipment, Final Fantasy XI. Prepare to experience Final Fantasy on a whole new level, online. Unite with players from around the world in this massive multiplayer online role-playing game. Create your own unique characters and customize their facial features, appearance, abilities, and more. Utilize the hard disk drive to download new content and begin to experience endless possibilities. Final Fantasy XI, rated T for Teen, available at Walmart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
Chronicles!
Ja, oh, hast du es vermisst?
Das tut gut.
Ja, es ist schön, wieder da zu sein nach einer kleinen Weile. Wir sind natürlich eure Final Fantasy Hosts, Marvin.
Yes, hello.
Und ich, meine Wenigkeit, Mine.
Mine!
Marvin!
Mine!
Es freut mich sehr, dass wir zurück im Final Fantasy Universum sind.
Yes! Heute natürlich mit einem Spiel, das doch etwas Besonderes ist für die gesamte Reihe und auch so ein bisschen Richtung vorgibt für die nächsten Titel auf ganz viele Art und Weisen.
Ja, ist aber auch für uns eine besondere Folge, weil treue Chronicles-Hörer und Hörerinnen wissen natürlich, dass wir bisher jedes Spiel der Reihe bis ins Äußerste gespielt und getestet und erlebt haben. Das ist allerdings das erste Spiel, das wir nicht gespielt haben.
Ja, da muss man ehrlich sein, da muss der Disclaimer rein, das haben wir wirklich nicht gespielt.
Ja.
So, über was wir reden, haben wir uns angelesen oder haben wir per Videos gesehen.
Genau, wir haben uns natürlich intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich glaube, dass wir mit unserer umfangreichen Final Fantasy Knowledge auch das ganz gut einschätzen können, sage ich mal.
Ja.
Aber es ist ja gar nicht mal so easy, dieses Spiel heutzutage noch zu spielen. Also Spoiler, es ist möglich,
ja,
aber es hat auf jeden Fall die ein oder andere Hürde.
Sagen wir, man braucht ein bisschen Geduld.
Ja, und dazu kommt auch noch, dass ich jetzt auch nicht der größte MMO-Fan der Welt bin, du hingegen schon. Also du hättest dir das bestimmt gegeben, wenn es denn ein bisschen zugänglicher wäre wahrscheinlich.
Und jetzt kommt der Fun-Fact an der Stelle, bevor wir mit den Fakten zum Spiel einsteigen. So ein bisschen meine persönliche Historie, das machen wir immer ganz gerne hier in der Podcast-Reihe. Meine persönliche Geschichte mit Final Fantasy XI ist, dass ich damals in unseren lokalen Elektronik-Fachhandel gegangen bin, die dann auch Videospiele hatten. Und dann habe ich Final Fantasy XI gesehen. Und ich war so, geil. Ich kenne ja schon Final Fantasy 7, 10, zu dem Zeitpunkt schon sehr krass in meinem Herzen. 8 habe ich ja dann öfters schon mal als Poster gesehen. Ich weiß gar nicht, habe ich alles in einem Podcast schon erzählt. Und dann habe ich dieses neue Final Fantasy gesehen. Ich war so, boah, nice, mega cool. Mir das angeguckt, sah mega nett aus. Hatte meine Playstation, war so, yo, I'm ready. Habe aber hinten drauf gesehen, dass da irgendwie Online-Funktionen drauf stand. Zu dem Zeitpunkt hatte
Wir schreiben das Jahr 2004 oder so.
Ja, wirklich. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich in meinem Kinderzimmer noch kein Internet. Diese Zeit gab es, ja, ich weiß, es ist für den einen oder anderen schwer vorstellbar.
Das war die Zeit der Familiencomputer im Wohnzimmer mit AOL.
Oh, so war es bei uns nicht. Bei uns hatte das immer quasi mein Bruder. Aber ich habe erst wesentlich später so einen Stick bekommen, womit ich dann quasi Internet bekommen habe. Deswegen habe ich das ganz, ganz lange nicht gehabt. Und vor allem nicht an der Playstation. Und dann habe ich dieses Spiel in der Hand gehabt und ich bin zum Typen hingegangen, der da Verkäufer war. Und ich war so, hier, ich finde es mega interessant, aber ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, weil hier steht was von Internet drauf. Brauche ich das auf jeden Fall? Und der war so, nee, brauchst du nicht. Ich, also dieses Spiel gekauft, bin hingegangen, war der glücklichste kleine Marvin der Welt, weil er ein neues Final Fantasy spielen konnte. Wie geil. Ich hatte natürlich auch damals keine Ahnung, wann was erschienen ist und so. War das jetzt schon eine alte Kamelle oder war das komplett neu? Ich wusste es nicht. Auf jeden Fall ich mit diesem Spiel nach Hause gegangen und ja, direkt gemerkt, du brauchst Internet dafür. Ich habe es wirklich innerhalb von einer Stunde oder so wieder zurückgebracht, weil ich es halt einfach nicht nutzen konnte. Und da hat dann meine Historie und meine Geschichte mit Final Fantasy einfach schon aufgehört.
Das ist sehr, 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 sehr schade.
Du hattest es nie in der Hand, oder?
Ich erinnere mich daran, da war das Spiel aber auch schon ein paar Jahre länger auf dem Markt, dass ich mal in einem GameStop war. Ich komme ja nicht vom Dorf wie du. Bei uns gab es GameStops. Irgendwann dann halt. Und da gab es dann so eine MMO-Ecke, da konntest du auch dir WoW irgendwie Abos und sowas holen und da gab es auch immer Final Fantasy XI. Und ich habe das halt immer gesehen, aber mein Gehirn hat damals schon irgendwie registriert, nee, das ist nichts für dich. Und ich wusste gleichzeitig, dass es halt laufende Kosten hat, weil es halt ein Abo-Modell ist. Und da wusste ich, okay, das ist für mich nicht drin, weil ich werde jetzt nicht mit meinen 13 Jahren zu meinen Eltern hingehen und sagen, könnt ihr bitte 15 Euro im Monat dafür ausgeben? Ja, deswegen hat da die Geschichte auch schon wieder geendet. Das war meine Story damit.
Finde ich aber okay.
Plus, dadurch, dass ich halt wusste, dass es online ist, war mein Interesse ehrlich gesagt auch nicht so wirklich da.
Finde ich völlig fair. Aber jetzt haben wir ganz viel über unsere eigenen Erfahrungen gesprochen. Lass uns doch ein bisschen über die Facts and Figures sprechen, was das Spiel angeht.
Yes.
Und da würde ich dich bitten, vielleicht anzufangen, weil es gibt da so Momente, auf die ich mich in dieser Podcast-Reihe immer sehr freue.
Marvin.
Ja.
Final Fantasy 11.
Ja.
Ist der 11. Teil der Final Fantasy-Reihe.
Nein.
Doch. Wow. Ich weiß gar nicht, wie wir eigentlich diesen Satz wirklich durchziehen können, weil was zählt denn zur Final Fantasy-Reihe?
Naja,
ist es wirklich der 11. Teil?
Numbered Title.
Ja.
Ja.
Genau, es ist der 11. Teil der Final Fantasy-Reihe. Das gute Spiel ist erschienen im Jahre 2002, nämlich in Japan am 16. Mai, auf der PlayStation 2. Und das Besondere hierbei war, dass du ein physisches Add-on brauchtest zu dieser Konsole. Das heißt, du musstest dir noch etwas dazu kaufen, nämlich so eine HDD, mit der du dann halt das online spielen konntest. Und auch wegen dem Speicherplatz, den du dafür brauchtest.
Ja, das vor allem.
Ich frage mich bis heute auch, wie genau ist man ins Internet gekommen? Mit der PS2?
Ja, also schwierig. Und diese HDD, die hat, also es gab Pläne, dass auch andere Spieler, ich weiß, dass so ein Resident Evil das auch mal nutzen wollte, aber ob die das am Ende wirklich genutzt haben und ob irgendein anderes Spiel jemals diese HDD noch benutzt hat, I don't know. Aber ein sehr, es ist so ein bisschen der Virtual Boy unter den Konsolen-Add-ons, weil da gab es dann so einen Titel, einen großen Titel und dann war dem nie wieder gesehen.
Ja, ich glaube auch, wenn dein Spiel voraussetzt, dass du etwas Physisches zu deiner Konsole dazu kaufen musst, schlechte Chancen, vor allem im Jahr 2002.
Und das wusste ich damals noch gar nicht. Das hätte ich ja auch noch gebraucht.
Nee, hättest du nicht, weil das hat nämlich nur für Japan gegolten.
Ah.
Weil in Europa kam das gute Spiel nämlich erst 2004, aber nur auf dem PC, weil nämlich die PlayStation HDD nicht erhältlich war.
Aha.
In Europa. Deswegen kam es damals nur für den PC. 2004 kam es auch in Nordamerika für die PS2 und 2006 kam das Ganze dann weltweit das erste Mal auf der Xbox 360 und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein Final Fantasy Spiel auf einer Xbox war.
Krass.
Ist jetzt kein Fact-Check, aber mein Final Fantasy Knowledge sagt mir, das müsste so sein.
Ich will noch eine Sache reindroppen, nämlich die PC-Version, die kam nämlich in Japan erst ein halbes Jahr später. Das haben wir gerade ein bisschen geskippt, finde ich aber total notable, dass die PlayStation-Version quasi als erstes da war und der PC erst nachkam, was man gerade bei einem MMO natürlich eher andersrum erwarten würde.
Ja, finde ich richtig krass. Ich finde es generell so krass, wenn man sich diese Zahl anguckt, dass es halt 2002 in Japan erschienen ist. Weil, das ist halt schon wirklich sehr lange her. Es gibt Menschen, die wurden danach geboren, die sind jetzt schon erwachsen, die dürfen Auto fahren.
Ja.
Was ich krass finde. Aber ich finde, um das so ein bisschen in der MMO-Welt in Kontext zu setzen, das ist 2 Jahre vor dem ersten World of Warcraft.
Ach.
Und das finde ich krass.
Hast du das gerade nochmal gefact-checkt?
Ja, das hatte ich im Kopf, dass Final Fantasy 11 nämlich älter ist, aber ich wusste nicht mehr genau, wie viel älter. Aber ich finde, 2 Jahre in der damaligen Gaming-Landschaft, das ist schon krass.
Voll, 100%. Und das Spiel, und das finde ich ja so beeindruckend daran, es ist ja bis heute spielbar, du hast es ja schon erwähnt gehabt.
Genau.
Bis heute kann man Final Fantasy 11 spielen. In meinem Kopf war das so ein Ding, es gibt 14 und deswegen gibt es 11 nicht mehr.
Habe ich auch ganz lange gedacht.
Für mich war das immer so ein, das ist so, da ist ein Haken dran gemacht worden, man ist weitergegangen zum nächsten MMO und that's it. Aber tatsächlich, und da werden wir jetzt im Folgenden noch zu kommen, hat dieses Spiel über die Jahre immer wieder Expansions, Add-ons, Updates bekommen, die Geschichte und die Welt und die Inhalte weiter vorangebracht haben. Wir haben, um ganz kurz den Part mit den Releases so ein bisschen abzudecken oder abzuhaken, am 23.03.2004 ist noch ein All-in-One-Pack erschienen, plus Expansion in Nordamerika erstmalig. Und insgesamt im Zeitraum von 2002 bis 2023 hatte das Spiel in Summe 50 Release-Dates für, da gab es dann wie gesagt verschiedene Versionen, Erweiterungen, teilweise auch Portierungen, weil dann eine Version zu einem anderen Release-Date erschienen ist und so weiter und so fort. Was ich krass finde, weil das ist, wir haben auch diese Ultimania-Bücher, wo wir dann auch so Infos dann beispielsweise herhaben, und bei keinem anderen Spiel hatte ich bisher so viele Seiten voller Releases, weil das einfach so viele bei Final Fantasy 11 sind.
Ja, wollen wir die gerade mal durchgehen?
Voll,
ich
meine,
klar, die Namen werden jetzt dem einen oder anderen vielleicht nicht so viel sagen, aber ich finde es trotzdem der Vollständigkeit wichtig, auch zu sehen, in welchem Rhythmus, die auch erschienen
Voll.
Sind.
Voll. Und ich finde, gerade Chronicles ist ja auch ein Format, das einfach davon lebt, dass man ein bisschen die Historie aufarbeitet. Auch wenn man vielleicht nicht der krasse Pro ist, hat man diese Sachen dann zumindest mal gehört. Dann mache ich einfach mal den Anfang mit Chains of Promethea am 16. in Japan, beziehungsweise am 21. September 2004, was das Nordamerika-Datum war. Und ich gehe mal davon aus, dass Nordamerika jetzt immer zeitgleich mit Europa war.
Ich gehe auch davon aus, genau, ja. Was ich krass finde, dass nämlich die erste Erweiterung schon kam, bevor das Spiel in Europa überhaupt draußen war.
Krass, ne?
Ja. Dann ging es weiter mit Treasures of, Achtung, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Art Organ im April 2006, also 2 Jahre später. Ein Jahr später, 2007, ging es dann weiter mit Wings of the Goddess.
2008, nämlich der 9.10.2008, da war nämlich erstmalig eine Free-Trial-Version für den PC erschienen.
Im nächsten Jahr, also im 2009, haben wir ganz, ganz, ganz viele neue Add-ons, nämlich A Crystalline Prophecy Out to Life Bestowing. Dann haben wir das zweite Add-on, A Moogle Cupodita, wegen Cupodita.
Ja,
Evil in Small Doses. Dann haben wir das dritte Add-on, A Shantotto Ascension, The Legend Torn, Her Empire Born. Dann haben wir im Jahr 2010.
Ganz kurz die Monate zu den Sachen. März, Juni, Oktober. Also wirklich bam, bam, bam hintereinander.
Ja, dann haben wir im Juni 2010 das erste Battle Area Add-on, Vision of Abyssia.
Würde ich auch so aussprechen, ist halt im Prinzip angesetzt in so einer Art Paralleluniversum zur Welt der Geschichte. Von daher ergibt das kind of Sinn, dass man da ist, auch wenn es quasi eine andere Welt ist.
Ja. 2 Monate später kam dann das zweite Battle Area Add-on, Scars of Abyssia, und dann nochmal 2 Monate später das dritte, Heroes of Abyssia.
Und da hört es tatsächlich auch gar nicht auf. Jetzt hatte man aber eine längere Pause. Das heißt, erst 2013 geht es weiter mit den Seekers of Adolin. Die kam nämlich dann im März 13. Und
was schon 10 Jahre nach, na 11 Jahre eigentlich schon nach Release ist.
Nach dem ursprünglichen Release, genau. Dann wieder 2 Jahre Pause, ging es 2015 weiter mit Rhapsodius of Vanadil. Das war dann wieder ein Main-Szenario. Und dann springen wir mal ein bisschen in die Zukunft, weil dann kam auch wieder ganz lange nichts. Und erst 2020, im August 2020, um genau zu sein, bis über zum Mai 23, also vor gar nicht allzu langer Zeit, wurden nämlich weitere Inhalte in Form von monatlichen Updates immer unter dem Titel The Voracious Resurgence veröffentlicht. Das hat aber dann eben entsprechend aufgehört, und im März, also relativ zum Ende dieser Phase, im März 23, wurde dann auch bekannt gegeben, dass weiterhin diese monatlichen Updates kommen werden, die aber dann eben mehr so Updates im Sinne der Stabilitäts- und Fehlerbehebung sind, und weniger inhaltliche Updates. Und genau in dem Zuge man dann eben entsprechend auch angekündigt, dass der Producer des Spiels zurücktritt und es fortan jemand anderem überlässt. Aber vielleicht können wir auch dahingehend einen kurzen Überblick geben, weil das Spiel hat über diese mittlerweile 22 Jahre schon 3 Producer gehabt.
Genau, der erste, der quasi maßgeblich an der Gründung des Spiels beteiligt war, war Hiromichi Tanaka. Er ist tatsächlich ein Freund von Sakaguchi gewesen. Die sind, glaube ich, zusammen zur Uni gegangen. Und er war auch maßgeblich dann an dem ersten Final Fantasy beteiligt. Er war auch in den späteren Teilen, ich glaube bis Teil 5 oder 4 war er auch irgendwie im Game Design. Ich glaube, dann hat Nomura übernommen nämlich, ab 5, glaube ich. Das heißt, er ist auf jeden Fall auch einer der Urväter von Final Fantasy. Und er hat das Ganze bis 2012 begleitet, was krass ist. Und ich will es auch noch mal kurz in Kontext setzen. Nämlich 2010 kam die erste Version von Final Fantasy 14, wo man ja denken würde, dass es quasi abgelöst wird. Ja, aber das ist, war noch sehr, sehr aktiv zu dem Zeitpunkt.
Heftig.
Und genau, 2012 ist Tanaka dann abgetreten. Seinen Platz hat dann Matsui eingenommen. Er hat das dann, bis du gerade gesagt hast, bis 23 gemacht, also bis letztes Jahr. Und jetzt letztes Jahr hat noch jemand, hat ein neuer Producer quasi Final Fantasy 11 an sich genommen und das ist der gute Yoji Fujito und er macht das aktuell, was ich krass finde, ein so altes Spiel nochmal mit neuen Leuten zu besitzen, weil da sitzen immer noch Leute dran, die damit arbeiten.
Es ist wahrscheinlich vom Development-Team, ne, so ein Skeleton-Team, ne, es sind relativ wenige wahrscheinlich, die sich einfach nur um das Technische kümmern, aber klar, es ist trotzdem mega beeindruckend und natürlich gab es dann wieder so besondere Editionen, wie bei den anderen Spielen auch. Zum 25. Jubiläum beispielsweise gab es eine Ultimate-Box, die ist 2012 dann im Dezember erschienen. Und was ist dann irgendwann im Laufe der Zeit, ich meine, wie gesagt, das Spiel gibt es jetzt seit 22 Jahren und 2015 gab es dann so gerüchtemäßig, hat man davon gesprochen, dass ein Final Fantasy 11 Mobile Game angekündigt werden soll. Da gab es auch schon
Angekündigt wurde.
Und da hat man ganz viel vom Final Fantasy 11 Remake gesprochen. Das war so ein bisschen der Titel, wenn Leute drüber geredet haben, dann hat man das so genannt. Man hat auch Bilder gesehen und das sah auch viel besser aus als das, was es ist, so das Originalspiel. Aber tatsächlich im Februar 21 wurde das Ganze dann offiziell gecancelt.
Ja, ziemlich nonchalant, also sehr irgendwie unterm Radar. Einfach, glaube ich, über so einen Blogpost. Übrigens, das passiert nicht mehr. So, ah ja, cool, danke. Ja, da war ursprünglich ein koreanisches Team dahinter tatsächlich. Aber wird jetzt nichts mehr.
Was dann auch irgendwann nichts mehr wurde, waren die Old-Gen-Versionen der Spiele. Nämlich, die sind ja auf der PlayStation 2 bzw. Xbox 360 erschienen. Zumindest fast überall. Und die Versionen sind natürlich irgendwann auch outdated gewesen, weil die Konsolen hat keiner mehr genutzt. Es gab schon die nächste Konsolengeneration und dann am 31. März 2016 hat man entsprechend die beiden Versionen auch abgeschaltet und sich auf die PC-Version fokussiert, die man heute auch noch spielen kann und die im Monat immer noch 12,95 kosten.
Was ich krass finde.
Finde ich auch viel.
Weil ich meine, selbst ein Final Fantasy 14 kannst du bis zu einem gewissen Grad gratis spielen. Und da 13 Euro für ein doch sehr in die Jahre gekommenes MMO zu zahlen, ist ein Statement.
Ja, jetzt bin ich gerade mal ein bisschen neugierig, was ein Final Fantasy 14 Abo kostet. Das mal im Vergleich. Ein Standardabonnement kostet auch 12,99.
Also gleich für den viel.
Selben Preis die Chance, ein Spiel zu spielen, was viel aktueller, beliebter und moderner ist als dieser Titel von 2002.
Ja, aber ich sag mal, zu den Vergleichen der beiden Spiele kommen wir vielleicht später noch. Ich würde aber ganz gerne noch was zu dem Abo-Modell sagen. Und zwar muss man, um Final Fantasy 11 heute noch spielen zu können, sich tatsächlich noch in dem ururalten Play-Online-Modell einloggen.
Geil, ne?
Also wirklich ein Online-Service. Ich find's auch so witzig, selbst wenn du auf die Website heute noch gehst, es sieht aus wie wirklich eine Zeitkapsel, als wäre das einfach in 2003 hängen geblieben. Und es gibt richtige Tutorials, wie man sich bei Play Online einloggt, weil Leute teilweise eine Stunde oder zwei Stunden brauchen, weil sie es nicht hinkriegen, weil das UI einfach so grottenschlecht ist.
Voll.
Aber das finde ich sehr interessant.
100%. Ich finde es mega. Ich finde das sehr funny. Und es wird den Leuten nicht leicht gemacht, dieses Spiel zu spielen. Was man auch ein bisschen in den Zahlen sieht, nichtsdestotrotz zu all den Sachen, die wir vorher schon gesagt haben, der Podcast heute, der hat so ein bisschen eine leicht andere Struktur als andere Chronicles-Folgen.
Ja, definitiv.
Einfach weil, A, wir haben das Spiel nicht gespielt, das macht natürlich viel aus. Andererseits aber auch, weil wir hier von einem MMO reden, das heißt, wir haben eine Story, die ewig lange ist, die werden wir sehr krass runterbrechen. Und wir haben so ein paar andere Elemente, die wir dafür aber reinbringen, auf die wir uns ein bisschen mehr fokussieren. Von daher.
Und jetzt sind wir mal ehrlich, ja. Man spielt auch ein MMO nicht hauptsächlich für die Story.
Oh, Final Fantasy 14 Spieler würden diese Aussage nicht bestätigen, würde ich sagen. Da habe ich sehr passionierte Sachen schon gelesen.
Ja, schon, aber das vielleicht nicht.
Mine, lass uns so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte sprechen, denn da gibt's eigentlich so zwei, drei ganz coole Facts, wie ich finde. Mhm. Wo man drüber schnacken könnte.
Ja, eine Sache, die so ein bisschen auch zu dem ganzen Thema, was so Entstehungsjahr und Release-Jahr und so weiter passen könnte, ist, wann dieses Spiel das erste Mal gezeigt wurde. Nämlich war das in einer Präsentation damals, die drei Final Fantasies vorgestellt hat, was die heutzutage nicht, insane wäre.
Die könnten aber auch nicht unterschiedlicher sein.
Genau, aber das war genau der Gedanke dahinter. Nämlich wurden Final Fantasy 9, 10 und 11 vorgestellt.
Ja.
Und die sollten im Prinzip so die drei verschiedenen Richtungen zeigen. Und zu dem Zeitpunkt war Sakaguchi ja auch noch Hüter von Square Enix, Squaresoft damals ja noch. Und Final Fantasy 9 ist ja quasi der Throwback, ist quasi der, ja, die Nostalgie als Spiel, der Blick nach hinten. Final Fantasy 10 war dann quasi, Next Gen, PlayStation 2, wir haben Synchro, wir haben 3D, wir sind mega cool. Das war quasi der Blick in die Zukunft. Und Final Fantasy 11 war noch mal eine ganz andere Geschichte, nämlich der Weg ins Internet.
Ins Internet. Ich will ganz gerne bei einem Fact, ich würde gerne einen Trivia-Fact reinhauen, bevor wir zu Trivia kommen, aber der passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
Mhm.
Du meintest, es wurden diese drei Sachen vorgestellt und 9 ist so ein bisschen der Blast to the Past. Das ist Final Fantasy. Da habe ich nämlich eine ganz interessante Aussage gefunden von dem Producer Himurochi Tanaka. Der hat nämlich genau dasselbe über Final Fantasy 11 gesagt. Der hat gesagt, das ist das Spiel, das Installment, was am meisten Final Fantasy ist. Und bezog sich im Prinzip darauf, dass viele Ideen, die Teams für andere Final Fantasies hatten, in diesem Spiel umgesetzt wurden, in früheren Teilen das eben nicht gemacht werden konnte, wegen zum Teil technischer Limitationen etc. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist nochmal so ein anderer Blick auf diese Aussage, weil wenn man bei 9 drauf guckt, dann sieht man diese ganzen Referenzen und all das, was irgendwie aus anderen Final Fantasies stammt, aber das ist so ein bisschen mehr so die Entwicklungssicht auf das Ganze und welche Ideen umgesetzt werden konnten, die es vielleicht früher nicht geschafft haben.
Ja, definitiv.
Kleiner Mini-Side-Fact noch, weil der passt später dann nicht mehr so gut. Für das Spiel selbst war Final Fantasy 3 auch die größte Inspiration.
Ja, das stimmt. Das werden wir auf jeden Fall später noch merken, wenn es ums Thema Jobs geht. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was ja fleißige Chronicles-Hörerinnen und Hörer natürlich noch im Kopf haben.
Klar.
Dass ja das Jobsystem in Final Fantasy 3 so krass im Vordergrund stand. Und auch hier in diesem Spiel wird das Jobsystem sehr, sehr wichtig sein. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir noch mal ganz kurz in die Entstehungsgeschichte. Nämlich gibt es dieses Spiel nur, weil es ein anderes MMO gibt.
Mhm.
Nämlich das MMO EverQuest. 1999 erschien, auch auf der PS2, ist quasi ein Sony-Titel. Und Sakaguchi fand das halt richtig geil. Und der ist ja auch damals nach Hawaii gezogen. Und übrigens, ich glaube, Uematsu auch. Sind einfach Best Bros, die einfach so eine Hawaii-WG aufgemacht haben.
Die waren einfach so, hey, lass einfach mal nach Hawaii. Er so, ja, Mann, Handshake. Und dann sind die dahin, haben sich eine gute Zeit gemacht, haben sich eine Ananas geköpft und dann sind sie an den Strand gegangen.
Wobei, das macht natürlich auch Sinn, weil, wie wir ja noch aus der letzten Folge kennen, da hatte ja Final Fantasy X sehr viel so südostasiatische Influences. Und ja, daher kommt auch, glaube ich, so dieser Hawaii-Vibe.
Hawaii ist ja auch einfach, Hawaii hatte ja den Vorteil, dass es quasi in der Mitte zu den Studios in Japan
USA,
wie auch in den USA war.
Ja, stimmt.
Also es war halt so eine Location.
Sehr in der Mitte getroffen.
Ja, so ein bisschen, wirklich.
Genau. Ja, aber als Sakaguchi eben in Hawaii gewohnt hat, hat er da eben diese westlicheren MMOs für sich entdeckt und insbesondere eben EverQuest und kam dann auf die Idee, das will ich mit Final Fantasy machen.
Mhm. Ja. Und das muss man sich dann wirklich auch bildlich so vorstellen. Der ist dann wirklich hat gesagt, ey, ich will gerne ein MMO machen, so ein großes, eine große Welt erschaffen, wo Leute frei rumlaufen, ihre eigenen Abenteuer entdecken. Und MMOs in Japan waren zu dem Zeitpunkt gar nicht so ein krasses Ding. Also war das auch erstmal so ein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und erst als er dann hingegangen ist und den Leuten EverQuest gezeigt hat, waren sie so, krass, das ist ja richtig cool.
Ist ja doch geil.
Ja, und deswegen hat man das dann angefangen zu produzieren.
Ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so krass belesen, was die MMO-Historie angeht, aber ich meine, so aus einer Mainstream-Sicht würde ich schon behaupten, dass World of Warcraft das erste große MMO war, was auch so im Volksmund angekommen ist, sage ich mal.
Ja, also im Mainstream auf jeden Fall. Aber sowas wie EverQuest war halt schon für damalige Zeit groß und hatte, glaube ich, im Peak irgendwie 550.000 gleichzeitige Spieler. Und dann kam Final Fantasy und hatte irgendwie auch, wir greifen gerade ein bisschen nach vorne, aber hatte dann irgendwie auch im Peak irgendwie was, 500.000 oder so. Also war ziemlich nah dran an einem der beliebtesten Spiele, die es gab.
Ja, das war schon nicht Schlechtes, ne?
Aber zurück zur Entwicklung.
Genau, die Entwicklung hat dann tatsächlich 1999 schon begonnen. Ich will es nochmal in Kontext setzen, das ist 2 Jahre nach Final Fantasy VII.
Ich war da 6.
Das ist irre, dass man, also wenn man sich Final Fantasy VII anguckt und sich 2 Jahre später schon denkt, lass mal ein Spiel machen, was man im Internet mit anderen spielt. What? Also die Zeiten waren wild. Es ging alles sehr schnell damals.
Voll.
Heute warten wir 5-6 Jahre auf einen AAA-Titel und früher ging das zack, zack.
Bam, bam.
Ja, wie du schon gesagt hattest, der Producer Tanaka war da sehr inspiriert auch durch Final Fantasy III. Es waren aber auch andere Original-Final Fantasy-Team-Mitglieder involviert. Das war unter anderem natürlich Sakaguchi. Dann der Director, meine ich, Koichi Ishii. Der hat nämlich damals die Mokris und die Chocobos erfunden im Rahmen der vorherigen Titel. Und unser bester Uematsu hat natürlich den Soundtrack gemacht.
Ja, Amano hat natürlich auch wieder das Artwork gemacht.
Stimmt,
und der meinte,
genau,
das war für ihn mit das mühseligste Projekt, weil da so viele Details beispielsweise ins Logo reingemacht werden mussten. Und es war viel schwerer als bei anderen Titeln, wo du ganz klar hattest, einen Charakter oder zwei. Und dann war das hier durch die Vielzahl und die Vielfalt auch einfach viel schwerer.
Ich würde auch sagen, dass es bis zu dem Zeitpunkt auch das detaillierteste und aufwendigste Logo von allen ist, weil vorher hattest du wirklich immer ein Element. 10 war schon auch ein bisschen detaillierter, aber 11 hat ja dann da komplett den Vogel abgeschossen.
Was ich aber ehrlicherweise gar nicht so gut finde. Also ich mag das viel mehr, wenn die Logos reduzierter sind, einfacher sind.
Ja.
Den ich noch reinwerfen wollte, du hast gesagt, 99 hat es angefangen mit der Produktion, interessanterweise mit dem Team das Chrono Cross gemacht. Finde ich eigentlich noch
spannend
einfach zu wissen, weil das ja so vom Stil, von der Art schon so in eine leicht ähnliche Richtung geht.
Das stimmt. Aber apropos Cross.
Ja.
Die Überleitung jetzt, ne?
Fand ich mega,
Sollte nämlich eine der ersten Cross-Console-Spiele sein.
Ja.
Also das ist halt, ne, wir haben es ja gerade gehört, du konntest es auf PS2 spielen, du konntest aber auch auf dem PC spielen, du konntest es später auf der Xbox spielen. Und das ist vielleicht für uns heutzutage das Normalste der Welt, aber früher gar nicht so sehr.
Mhm.
Also von daher schon nicht schlecht. War schon alles sehr, sehr fortschrittlich für die Zeit, würde ich behaupten.
Voll.
Wir hatten es ja auch gerade mit den Spielerzahlen. Das war so, zu Hochzeiten waren das so 500.000, was jetzt nicht viel klingt, aber für die Zeit viel ist.
Für die Zeit war das mega viel.
Und von diesen 500.000 Spielern und Spielerinnen gab es so um die 2 Millionen Charaktere. Weil natürlich ja mehr, also ein Spieler oder eine Spielerin können ja auch mehrere Charaktere erstellen.
Ja, und dann haben wir uns natürlich, wir hatten ja jetzt ein bisschen Zeit zwischen den Folgen und uns immer mal wieder die Zahlen angeguckt. Und es gibt so eine Website, die heißt mmopopulation.com. Und die zeigt immer ganz schön auf, wie sind so die Spielerzahlen von verschiedenen MMOs, wie viele Subscriber haben die. Und vor einiger Zeit waren es dann irgendwie noch teils 76.000 aktive User. Wenn ich hier mal so reingucke, dann ist das so 2021 rum. Ne, da sind wir wirklich noch auf einem 70.000er Level unterwegs. Und wenn ich da heute reingucke, so auf die letzten Monate, dann ist der aktive Spielercount, der ist bei so 3.100 im Schnitt.
Mhm.
erstmal nicht mehr so mega viel, muss man dazu sagen.
Ja, aber ich sag mal so.
Es ist immer noch viel. Es ist halt ein 22 Jahre altes Spiel, wo es ein neues Spiel gibt, das viel besser ist.
Ja, und ich wollte gerade sagen, es gibt durchaus Triple- oder Double-A-Spiele, die heutzutage rauskommen, die täglich weniger Spiele haben.
Ja, oder halt direkt abgesetzt werden. Andere Geschichte.
Ja.
Und um das einfach so ein bisschen abzuschließen, 3.100 ist jetzt so ein bisschen die Durchschnittszahl, aber wenn ich hier so reingucke, dann sehe ich auch mal bis zu 12.000. Also es sind schon mega, mega viele Leute und das ist, je nachdem wie man es betrachtet, teilweise wenig, teilweise aber auch insane viel.
Ja, finde ich auch. Und ich finde so ein bisschen abschließend zu dieser ganzen Entwicklungshistorie, die wir jetzt sehr im Detail mal aufgedröselt haben, weil die ja doch schon sehr detailliert auch ist, finde ich, kann man sagen, klar, es ist krass, dass ein so altes MMO immer noch aktiv gespielt wird. Aber ich finde es auch schön, dass Square Enix auch das immer noch unterstützt.
Ja.
Weil es gibt so viele MMOs auf dieser Welt, die abgeschafft worden sind, die abgeschaltet worden sind, die halt nur noch von irgendwelchen Fanservern aufrechterhalten werden. Ich meine, davon kannst du ja auch ein Lied singen.
Ja.
Und von daher, selbst wenn da am Ende 50 Leute sich am Tag einloggen, freuen sich diese 50 Leute darüber.
Total.
Und das finde ich halt richtig schön. Und ich glaube, dass Final Fantasy XI bei so, so vielen Leuten ein krass nostalgisches Gefühl auslöst und wirklich für die so das erste MMO oder eins der bedeutendsten ersten MMOs bedeutet. Und dafür finde ich es wirklich, wirklich schön, dass das immer noch einen Platz hat. Bei Square Enix, weißt du?
Ich glaube auch, solange das noch finanziell rentabel ist. Weil wie gesagt, die werden da so ein kleines Skeleton-Team haben, das wird relativ überschaubar sein. Die Serverkosten werden auch überschaubar sein. Und solange sich das noch rentiert, wird dieses Spiel auch weiterlaufen. Auch wenn es uralt ist, auch wenn da keine neuen Inhalte kommen. Aber solange es sich noch rentiert, glaube ich, dass das Spiel online bleiben wird.
Ja, glaube ich auch. Und ich hoffe es auch für alle Spielerinnen und Spieler.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über die Story reden. Wir haben jetzt ganz viel über wie ist es entstanden gesprochen, aber die Chronicles-HörerInnen wissen vielleicht gar nicht, worum geht es denn in diesem Spiel. Und natürlich habe ich es eben auch schon mal erwähnt, das Spiel ist ewig lang. Es hat eine ewig lange Historie. Da passiert mega viel und deswegen werden wir nicht alles zusammenfassen können. Wir haben aber dennoch zwei kleinere Zusammenfassung für euch. Einmal die, die bei uns im Ultimania steht und nochmal so eine generellere Zusammenfassung. Ich habe mir, weil wir machen das immer so ein bisschen im Wechsel, die Zusammenfassung noch nicht im Detail angeguckt, weil Mina die ein bisschen witzig geschrieben hat und ich dachte, es wäre viel witziger, wenn wir die hier so ein bisschen on the fly zusammen erleben.
Ja, würdest du aber die Zusammenfassung aus dem Ultimania vielleicht mal vortragen?
Oh, komplett?
Ja, gerne. Warum
Oder
nicht?
Oder wollen wir uns ein bisschen abwechseln?
Nee, trag die doch einfach mal ein Stück vor.
Ich versuch's mal. Also, wir schreiben das Jahr 862 der Crystal-Ära. Und dort brach ein Krieg unter dem Vanadil aus. Es ist eine Welt, die gesegnet ist von den Göttern. Es gibt den Crystal War. Das ist ein Kampf zwischen den Beastmen, geführt vom Shadow Lord, und den Armeen von vier Königreichen, die sich die Forces of Altana nennen. Namen sind on fleek bei mir, ihr merkt das. Der Konflikt an sich dauerte 2 Jahre. Der Shadow Lord wurde besiegt, die Armeen besiegt, aber der Frieden, der war tatsächlich nur kurz. Denn 20 Jahre nach dem Ende des Kriegs waren die Beastmen etwas sass. Ich lese nur vor, was hier steht. In Vorbereitung haben sich die Verbündeten bereit gemacht zu kämpfen. Alles ist unsicher und das ist halt wirklich so ein, ihr müsst euch das vorstellen, wie so eine Ära des Kalten Krieges. Überall herrscht einfach viel Misstrauen. Und stattdessen werden unabhängige Champions die Hoffnung der Leute. Das heißt, diese Champions, die handeln mutig nach ihren Vorstellungen, ohne irgendwie ein Land oder einen gewissen, an einen Status gebunden zu sein. Sie helfen aneinander, stellen sich Herausforderungen und bereisen die Welt zusammen. Und ihr könnt es euch denken, einer dieser Abenteurer, einer dieser Champions, das sind natürlich dann am Ende wir als Spielerinnen und Spieler.
Genau. Ja, die Story ist natürlich ein bisschen schwieriger zusammenzufassen. Ja. Wir haben jetzt natürlich eine eine, nennt man das Exposition, quasi den Anfang des Ganzen.
Ein Umriss.
Genau, aber dadurch, dass die Expansions, also die Erweiterung, die können halt in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. Ich hatte auch mal gelesen, das ist so ein bisschen, als hätte Final Fantasy 11 ganz viele kleine Final Fantasies in sich drin. Weil das halt alles für sich abgeschlossene Geschichten sind und da nicht wirklich eine chronologische Geschichte erzählt wird. Deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig. Und generell wird die Geschichte halt auch durch Missionen erzählt, die aber im Prinzip fast alle optional sind und auch in eigener Reihenfolge erledigt werden können. Deswegen, also ich glaube, jeder und jede, die das spielt, wird irgendwie andere Infos mit aufschnappen und man kann das nicht so richtig zusammenfassen. Aber wir probieren es einfach trotzdem mal.
Ja.
Weil du hast jetzt natürlich den groben Rahmen einmal gesetzt, der Situation. Und wir fangen jetzt das Spiel an. Der Spieler oder die Spielerin trifft nämlich auf Spotter. Der Spotter ist ein Diener des Shadow Lords.
Darf ich kurz einwerfen, dass den Namen Shadow Lord, klingt sehr generic, aber auch sehr geil. Ich bin der Shadow Lord.
Ja, und er beschwert den Dread Dragon. Als er besiegt ist, heißt es aber, der Shadow Lord ist jetzt wieder da. Scheiße.
Oh nein! Das steht wirklich
dann
so im Skript.
Dann kommt ein Charakter namens Kamlanaut und der gibt uns die Aufgabe, Magicite, das ist ein Begriff, der uns auch was sagen sollte, aus zwei Beastmen-Festungen zu holen, um zu verhindern, dass sie mit irgendeiner Kraft den Shadow Lord zurückholen. Dann treffen wir auf die NPCs mit den besten Namen der Welt, nämlich Aldo,
ja, klar.
Verena, klar, man kennt sie.
Ja. Oh. Wie heißt der Goblin?
Der Goblin heißt.
Ja?
Fickblix. Ja, so geschrieben, wie sich's anhört.
Wir lieben Deutsch.
Fickblix stirbt aber leider. Schade, es war ein kurzes Vergnügen. Gegen die Beastmen und als Belohnung bekommt man dann ein Airship-Pass. Jetzt müssen wir als Spielerin oder Spieler den gestohlenen Talisman suchen, womit das Schloss Sval versiegelt wurde nach dem Crystal War, von dem wir ja auch schon gehört haben. Und da treffen wir dann auf Lion und Zeit. Ich hoffe, ich spreche
ich
diese Sachen.
Ich finde, Zeit klingt ein bisschen wie ein League of Legends Charakter.
Ich hoffe, ich spreche diese Namen auch nur ansatzweise richtig aus.
Ja.
Das sind zwei legendäre Krieger, die halt den Shadow Lord gekillt haben.
Ich finde es schön, wie du es genauso vorliest, wie es drin steht.
Kämpfe und sowas und dann findet da nur das verbrannte Siegel.
Ja, klar.
Was auch immer das heißen
soll.
War
ein guter Satz auf jeden Fall. Und ich würde an der Stelle mal einsetzen und übernehmen, die Home Nation, also die, die ich mir am Anfang aussuche als Spieler, entscheidet dann auch, dass er nach Schloss Sval soll, damit er da entsprechend gegen den Shadow Lord kämpfen kann. Falls er denn wiederkommt, weiß man ja noch nicht. Im Thronsaal stellen wir fest, dass es eigentlich Raugrim ist, ein Galkan, also das ist eine von den Rassen, über die wir später noch sprechen werden, dessen Freundin bei einer Expedition getötet wurde und er wurde verletzt zurückgelassen und deswegen ist er ehrlicherweise ziemlich pisst. Und er war so sauer, dass die Dark Divinity ihm Kraft gegeben hat und er selber als Shadow Lord wiedergeboren wurde.
Der Shadow Lord ist
da
zurück.
Ist er. Shadow Lord. grundsätzlich, er will einfach Rache, klassisches Antagonistending und alle töten. Ziemlich nihilistisch. Natürlich wird er am Ende des Tages besiegt und er wird für immer in der Dunkelheit verloren sein. Und der Spieler wird für immer als Held gefeiert.
Yay! Ja, also im Prinzip, das klingt halt wie eine ziemlich generische Final Fantasy Story am Ende des Tages. So, es gibt irgendwie eine böse Macht und er ist irgendwie getötet worden in einem Crystal War. und irgendwie will ihn irgendwer zurückholen. Also es klingt ja schon ein bisschen generisch, aber ich glaube, wir haben es auch so ein bisschen, salopp erzählt. Also ich glaube, dass die Geschichte schon auch ihre Tiefe hat auch durch die Expansions nochmal krass an Tiefe gewinnt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas wie jetzt hier zum Beispiel der Shadow Lord und wie er wiedergeboren wurde und dass das ja dieser Raugrim ist. Ich glaube, das sind schon Sachen, die dann auch gewisse Twists darstellen, wenn man das Spiel aktiv spielt. Also ich glaube, da sind schon Momente, die einen kriegen können, aber die halt in so einer Grobzusammenfassung, wie wir es für diese Folge hier machen, In den anderen Chronicles-Folgen sind wir durchaus intensiver in die Story reingegangen und da haben wir wirklich jedes Detail mitgenommen. Mhm. Das geht hier natürlich so ein bisschen verloren, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, definitiv. Und im Endeffekt, man merkt ja, wir waren jetzt auch relativ schnell durch damit, aber das ist auch das Ausmaß an dem, was sich jetzt lohnt zu erzählen.
Finde ich auch. Was ich finde, bei einem MMO sich mehr lohnt zu erzählen und mehr drauf einzugehen, ist ein bisschen die Welt. Das habe ich auch jetzt gemerkt, als ich das Ultimania nochmal in Vorbereitung für diesen Podcast gelesen habe. Während andere Ultimania-Seiten zu anderen Spielen viel krasser auf die Story eingehen, auf die Beziehungen eingehen, ist es bei diesem Spiel echt ganz viel Welt. Ganz viele Bilder, wie die Charaktere entstanden sind, wie irgendwie Artworks entstanden sind, wie die einzelnen Rassen und Nationen, wie das alles zum Leben gekommen ist, weil anders als in anderen Spielen, also auch in Final Fantasy X hat natürlich super viel Lore. Es gibt ganz viel, was passiert ist, bevor wir in diese Spielwelt kommen. Das ist eine komplett durchdachte Welt mit verschiedenen Rassen und trotzdem, ich weiß nicht, ob du da mit mir übereinstimmst, und trotzdem ist es ein anderes Gefühl bei einem MMO. Bei einem MMO muss das noch mal 3 Schritte weiter sein. Mhm. Die Charaktere, die Rassen, die Nationen, alles muss tiefer sein, weil man so tiefergehend mit denen interagiert, dass das einfach stattfinden muss, damit es eine glaubwürdige Welt ist.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was dich am Ende an einem MMO wirklich hält. Mhm. Dass du wirklich in die Welt hineinfindest.
Mhm. Und deswegen würde ich halt gerne in den nächsten Minuten so ein bisschen über die Rassen, die Nationen, die Jobs sprechen, bevor wir dann den Schlenker rüber zur Trivia machen.
Ja, super gerne.
Dann magst du vielleicht anfangen und uns die erste der 5 Rassen vorstellen.
Genau, die erste der 5 Rassen sind die Mitra. Das sind so katzenähnliche Wesen. Und witzigerweise gibt es in Final Fantasy XI 2 Rassen, die quasi geschlechterlockt sind. Also du kannst da nur ein Geschlecht nehmen. Und bei den Mitra sind das nämlich die weiblichen, weil die männlichen Mitra zu Hause bleiben.
Richtig so.
Genau, sie haben eine erhöhte Schnelligkeit und Treffsicherheit und sie haben den Tarutaru, dazu kommen wir gleich, seine weitere Rasse. Dabei unterstützt die Föderation Windurst zu entwickeln. Windurst ist eine der 3 Nationen, auf die wir auch noch gleich zu sprechen kommen.
Ich würde dann einfach mal mit den Tarutaru weitermachen. Die sind nämlich Zwergwesen mit einem relativ kindlichen Aussehen. Also wenn man die anschaut, würde man nicht denken, wie alt die sind, sondern eher von Kindern sprechen. Die reichen bis zu den Knien von den Humen, auch eine Rasse, über die wir gleich sprechen, sind aber dafür eben, auch wenn es physisch nicht so langt, mental komplett überlegen. Und sie haben, wie du gerade schon erwähnt hast, mit die Föderation Windurst errichtet, wo sie gemeinsam mit den Mitra leben.
Genau, du hast ja gerade schon die Hume angesprochen. Wie der Name schon vermuten lässt, sind das die Humans, also die Menschen. Sie sind relativ vielseitig und sind die am häufigsten anzutreffenden Rassen in Vanadil. Das ist ja die Welt von Final Fantasy XI. Und die haben die Republik von Basto sowie das Großherzogtum von Yoino.
Hätte ich auch so gesagt.
Errichtet.
Ja. Und ich würde dann an der Stelle mit den Galka weitermachen. Die sind nämlich muskulöse, bärenstarke Wesen. Und die leben mit diesen Humen, von denen du gerade gesprochen hast, zusammen, weil die, und das ist wieder so ein bisschen Backlore, die haben ihre Heimat damals verloren, haben auf so einer Insel gelebt und haben enorm physische Kraft, eben durch ihre Physik einfach. Und weil sie ihre Heimat verloren haben, sind sie so ein bisschen verstreut gewesen. Und einige von denen haben sich eben dann mit den Humen zusammengetan und haben Bastok gegründet und leben dort in der Minenregion.
Ja, und zu guter Letzt kommen wir zu der letzten Rasse, nämlich die Elvan. Das sind große, schlanke Wesen mit spitzen Ohren. Sie können sehr gut mit Schwertern umgehen und sind auch geistig im Vorteil. Sie haben die Royal Knights in ihrem Heimatland Sandoria ins Leben gerufen und sie rivalisieren die kirchlichen und royalen Mächte miteinander.
Also nicht sie, also hier in diesem Ort rivalisieren die miteinander, aber ja, voll. Finde ich ganz spannend, wenn du jetzt in diese Welt reinspringen würdest, wen würdest du instinktiv von der Beschreibung her nehmen?
Ich glaube die Mitra.
Ich auch. High five.
Yes.
Yes.
Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass 2 Rassen quasi geschlechterlockt sind. Mhm. Das sind einmal die Mitra, da kannst du nur weibliches wählen. Und die Galka, da kannst du nur männliche wählen.
Ja.
Beim Rest kann man männlich oder weiblich auswählen.
Dann lass uns doch noch ganz kurz über diese 3 Nationen reden. Ein paar davon haben wir gerade schon Also eigentlich alle haben wir zumindest
genau,
namentlich
schon mal erwähnt.
Genau,
die haben wir einmal zugeordnet sozusagen.
Ich würde anfangen mit Bastok. Die Republik Bastok, wo dann denn entsprechend die Hume und die Galka leben. Es ist ein demokratischer Staat. Der Präsident wird vom Volk gewählt. Eigentlich alles cool. Ursprünglich eine Minenarbeiterstadt, aber die Minen waren irgendwann erschöpft. Und seitdem haben sie sich technologisch weiterentwickelt und haben tatsächlich die Luftschiffe, die ja Final Fantasy sehr typisch sind, erfunden.
Genau. Dann gibt's noch das Königreich Sandoria. Das ist das Königreich der Elvan und wurde nach dem brutalen Krieg nochmal neu aufgebaut und wird von einer Adelsfamilie geführt und wird dort auch von zwei Ritterorden beschützt.
Genau, und die haben wir ja schon mal, die Royal Knights, die haben wir eben schon mal gehört. Und als letztes gibt's die Föderation Winddurst, setzt sich aus 5 Oberhäuptern der Taru-Taru-Ministerien zusammen und dort leben sie unter anderem eben auch mit den Mitra zusammen.
Ja, finde ich auch gut, weil wenn ich nicht Mitra genommen hätte, hätte ich Taru Taru genommen.
Wirklich?
Also ich fühl diese Koalition sehr, ja? Muss ich sagen, ja. Ich fühle mich da sehr zugehörig.
Ich weiß nicht, wieso ich auf diesen Gedanken gekommen, aber es gibt bestimmt Taru Tarus als Final Fantasy TCG-Karten. Ich glaube, Taru Taru hätten die Farbe grün. Taru Taru gibt mir irgendwie grün Vibes.
Ja, das Witzige ist, ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeschaut, Winddurst ist auch eine Waldregion.
Guck mal.
Also ich finde, es hat mir auch sehr waldige Vibes gegeben.
Ich weiß nicht wieso, aber ist halt so.
Ja. Aber es gibt natürlich nicht nur Rassen und Orte in diesem Spiel, die von Bedeutung sind, nämlich auch Jobs.
Yes.
Insgesamt sind 22 davon verfügbar, die sind auch unterschiedlich je nach Level verfügbar. Und die ersten Jobs, die verfügbar sind, sind Krieger, Weißmagier, Schwarzmagier, Rotmagier, Dieb und Mönch. Und Marvin, ich habe eine Quizfrage.
Bitte.
Was fällt dir zu diesen Jobs auf?
Das sind dieselben Jobs, die es auch in Final Fantasy 1 gab.
Di-ding! Das ist richtig.
Ja!
Das find
ich habe aufgepasst bei Chronicles.
Das finde ich ist ein ganz, ganz süßer
voll.
Fun Fact.
Ja.
Genau. Und nach Level 30 kann man eben noch mal in unterschiedliche Jobs hochleveln.
Ich liebe Job-Changes in MMOs.
Ich auch. Ich liebe es aber auch in jedem Spiel auch einfach. Auch in Final Fantasy 4, als es diesen Moment gab mit
Cecil?
Ja.
Zum Paladin?
War mega.
Geil.
Ja. Genau. Und nach Level 30 kann man folgende Jobs haben. Paladin, Dunkelritter.
Das sind nämlich genau die zwei.
Genau. Barde, Jäger, Bestienbändiger, Beschwörer, Dragoon, Ninja, Samurai, Blaumagier, Freibeuter,
Piraten,
Puppenmeister, Gelehrter, auch hier in Weiß und Schwarz, Tänzer, Runenfechter und Geomancer. Welches davon spricht dich am meisten an, Marvin?
Ich wollte dich das auch fragen. Also ich glaube am Anfang, ich bin ja gerne, wenn ich so ein MMO anfange, ich fange gerne mit Magiern an.
Mhm.
In der Regel ist es aber so, dass die Magier meist im Endgame nicht mit den anderen Klassen mithalten können. Mhm. Also meistens die physischen Kämpfer besser. Trotzdem würde ich, glaube ich, mit dem Schwarzmagier gehen, weil ich es einfach cool finde. Ich liebe es zu zaubern. Ich habe auch bei Final Fantasy 14 immer mit einem Schwarzmagier angefangen.
Mhm.
Und danach fände ich Beschwörer cool. Mhm. Auch wenn ich glaube, dass die relativ weak sind.
Ja,
weil die sind so.
Kann ich mir vorstellen.
Und sonst Dragoon. Ich liebe Dragoons.
Ja, ich, wenn du mich fragen würdest, ich brauche immer was irgendwie aufschlitzen kann. Ich brauche immer was mit dem Schwert. Ich brauche irgendwas, wo ich so draufkloppen kann.
Dabei bist du doch Black Mage-Mine.
Ich weiß, aber ich irgendwie bei sowas brauche ich immer was mit Schwert irgendwie. Deswegen würde ich wahrscheinlich einfach einen Krieger nehmen. Und dann später vielleicht Paladin oder auch Dragoon, weil Dragoon ist schon verdammt cool.
Dragoon ist schon mega cool.
Genau, aber ich finde, das sind auf jeden Fall so die typischen Final Fantasy Jobs, würde ich sagen. Da findet sich, glaube ich, jeder irgendwie wieder. Und ich finde das schön, dass man da so eine große Auswahl hat.
Man muss ja dazu sagen, anders als bei anderen MMOs ist man hier nicht so locked. Man sucht sich zwar eine Klasse aus, aber man kann jederzeit zu einem Mokri hingehen und sagen, hey Mokri, ich würde gerne den Job wechseln.
Mhm.
Das heißt, man ist mit einem Charakter nicht festgelegt auf eine Klasse oder einen Job, sondern hat immer die Palette offen. Und das finde ich unterscheidet so ein bisschen von anderen MMOs und macht's auch cool, weil wenn ich an meine Flüff-Zeit zurückdenke, wenn ich dann Ringmaster war, war ich Ringmaster und da führte kein Weg mehr von weg.
Aber das ist ja in Final Fantasy 14 zum Beispiel heute immer noch so.
Genau.
Dass du auch deine Jobs immer noch wechseln kannst.
Ja, ja, total.
Und du also levelst zwar dann auf deinen Barden. Ja. Und wenn du dann halt auf Dragoon wechselst, dann bist du halt ein bisschen schwach.
Ja, du fängst halt immer wieder bei Level 1 an.
Genau, quasi. Aber ja, ja, im Endeffekt, ich finde, das gibt ja auch jedem Charakter nochmal so ein bisschen Potenzial, auch länger an ihm dran zu bleiben.
Auf jeden Fall.
Das finde ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen.
Finde ich auch cool.
Ja.
Und man muss ja auch noch dazu sagen, man hat ja nicht nur diesen Hauptjob, sondern man hat auch immer noch einen Support-Job dabei gehabt, ne? Womit man quasi nochmal Fähigkeiten von einem zweiten Job benutzen konnte. Das heißt, wenn ich irgendwie Schwarzmagier war und als Second Job den Weißmagier nehme, kann ich trotzdem heilen.
Mhm.
Ist ja auch nochmal eine Besonderheit.
Auf jeden Fall. Das finde ich aber auch eigentlich ganz cool. Es gibt halt Möglichkeit für viele coole Crossover-
Ja, ja.
Funktionen, sage ich
voll.
Mal.
Voll, da sind ja die Kombinationen endlos gefühlt.
Grundsätzlich zum Gameplay gibt es natürlich noch mal ein paar Besonderheiten innerhalb dieses Spiels zu anderen MMOs. Und zwar ist Final Fantasy 11 ein sehr soziales MMO.
Zwangsweise.
Genau, das Spiel gibt dir eigentlich vor, spiel's mit anderen. Du sollst es nicht alleine spielen. So, wir sind das Multiplayer-Spiel. So. Und deswegen ist es eigentlich so ab Level 10 bis 15 fast schon unmöglich, alleine zu spielen, weil der Schwierigkeitsgrad halt so ausgerichtet ist, dass du es so mit 6 Spielern spielen sollst. Mhm. Was natürlich schwierig ist.
Wenn man keine Freunde hat.
Ja, oder wenn es halt generell nicht so viele aktive Spielerinnen und Spieler gibt. Mhm. Vor allem aktuell, wenn jetzt irgendwer auf die Idee kommt, boah, ich will jetzt in Final Fantasy 11 Reihen finden, ist, glaube ich, gar nicht so easy.
Man muss dazu sagen, in der Historie hat sich das Spiel ein bisschen gewandelt. Also es ist schon mit der Zeit auch leichter geworden, um eben dem entgegenzuwirken, weil man gemerkt hat, ey, man will die Spieler irgendwie halten, beziehungsweise vielleicht auch so ein paar neu gewinnen. Aber ja, also gerade als das Spiel gestartet ist, war das noch viel, viel, viel krasser, dass das eben so mandatory war, dass man mit Leuten spielt. Und das, klar, ist eine Designentscheidung und das macht man, weil man will, dass das so ein soziales Spiel ist. Aber es ist natürlich erstmal ungewöhnlich, gerade mit Blick auf andere MMOs, die es so gibt.
Ja, definitiv. Aber
ist halt so. It is what it is.
Genau.
So, und damit ihr nicht nur uns quasseln hört, sondern auch Leute, die das Spiel wirklich gespielt haben, haben wir dieses Mal eine Person gefunden, die das Spiel gespielt hat und was dazu sagen wollte. Und das ist der liebe Justin von Crunchyroll, beziehungsweise der arbeitet zumindest dort. Man hat ihn da wahrscheinlich noch nie so aktiv gesehen. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit, als bei KSM Anime war. Und er hat uns was aufgenommen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein.
Macht's ab!
Final Fantasy 11, das berühmt-berüchtigte und sagenumwobene erste Final Fantasy MMORPG. Mann, habe ich das Spiel auf der einen Seite geliebt, aber auch gehasst. Also eine richtige Hassliebe, wenn man das so sagen kann. Meine ersten Berührungspunkte mit Final Fantasy im Generellen hatte ich mit Teil 8, den ich immer noch absolut vergöttere. Alleine beim Gedanken an Fisherman's Horizon Soundtrack kriege ich wirklich sehr, sehr starke Gänsehaut. Danach habe ich natürlich den fantastischen 7. Teil nachgeholt und nach einer kleinen Verschnaufpause dann mit Final Fantasy 10 weitergemacht. Also ich war so ein richtiger Final Fantasy Solo JRPG Fan. Als ich dann über meinen Cousin mitbekommen habe, dass es auch ein Final Fantasy 11 gibt, war ich sowas von hooked und habe mir schon vorgestellt, was für eine geile Solo Experience das wohl sein wird. Und ja, na, da lag ich wohl komplett daneben. Ich müsste zu dem Zeitpunkt 15 gewesen sein und hatte überhaupt keine richtige Ahnung, was MMORPGs sind. Und jetzt soll das neueste Final Fantasy so ein Online-Rollenspiel sein? Also ich war auf jeden Fall irritiert, aber dennoch vorsichtig interessiert. Denn das ist ja schließlich ein Final Fantasy, ne? Ja, also habe ich mir das Game für die Xbox 360 besorgt und startete mein Abenteuer in Vanadiel. Ich könnte jetzt auch darüber reden, wie schrecklich und nervenaufreibend die Installation war, denn die war wirklich schrecklich und wirklich nervenaufreibend. Aber ich habe mich vor Jahrzehnten schon genug darüber aufgeregt, deswegen only positive vibes. Mein erster Magic-Moment war dann, als das bombastische Opening lief und ich so richtige Final-Fantasy-Vibes verspürt habe. Ich habe mir dann einen Hume-Krieger namens Loyal erstellt. Das war so mein Go-To-Name früher. den ich dann auch so gut wie es ging Squall nachempfunden habe, weil ich ja schon meinte, Final Fantasy 8 Lieblingsteil. Und habe dann mit gleichgesinnten Final Fantasy Fans online die aufregende Welt erkundet. Und ab da war ich auch wirklich gefesselt. Aber leider nur für kurze Zeit. Dazu gleich aber mehr. Ein weiterer Magic Moment für mich war, als ich zum ersten Mal das Kampfsystem ausprobieren konnte. Denn es war nicht so wirklich Final Fantasy typisch rundenbasiert, sondern eher eine interessante Abwandlung davon. Es gab eigentlich viele solcher magischen Momente, da so vieles halt neu für mich war. Die erste richtige Interaktion mit Online-Spielern, mein erstes PvP-Match, Level-Ups. Aber es gab halt auch eine Menge an frustrierenden Situationen, wie beispielsweise das Pacing, dass das wirklich so, oh, das war so langsam. Der schreckliche Login-Prozess auf Konsole, wie man halt auch mit den Spielern kommuniziert auf Konsolen. Aber auch vor allem dieses fiese Experience-Penalty-System. Und ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, dass ich durch dieses System sogar ein Level runtergestuft wurde. Ja, also Final Fantasy XI war damals quasi das Dark Souls der MMORPGs. Nun aber zu der Aussage, dass Final Fantasy XI ein kurzes Vergnügen für mich war. Jeder weiß jetzt, dass MMORPGs üblicherweise auf einem Abo-Modell basieren. Also man bezahlt monatlichen Betrag, damit man spielen kann. Das hatte ich damals als kleiner Junge nicht so wirklich auf dem Schirm. Also wollte ich mich eines Tages einloggen, aber es ging einfach nicht. Bis mir mein Cousin erzählte, dass ich wieder Geld bezahlen muss, um Zugang zum Server zu bekommen. Gefrustet habe ich mich dagegen entschieden, auch einfach, weil ich nicht so viel Geld dafür hatte. Ne? Ich glaube, das waren 15 Euro oder so. Ja, also das ist ja für einen kleinen Jungen schon ein bisschen was, wenn er keinen Nebenjob hat. Ja, und dann war halt auch mein Intermezzo mit Final Fantasy XI beendet. Also so schnell ging es. Und generell denke ich jetzt nicht mehr so häufig an das Spiel, da die Solo-Abenteuer mich auch mehr abgeholt haben. Aber seit kurzem spiele ich Final Fantasy XIV, welches auch ein MMORPG ist. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie weit Square Enix in den Bereich gekommen ist.
Schöne kleine Mats.
Ich fand's mega.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Justin mit uns gequatscht hat.
Ja, auch so ein bisschen. Er hat so wirklich einmal einen komplett Rundumschlag gemacht.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Fand ich sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal.
Er hat auch eine coole Sache gesagt, die ich nochmal kurz unterstreichen will. Denn wir haben ja schon gesagt, dass das Spiel schwer ist. Und dass das Spiel, okay, dass es langsam ist, haben wir noch nicht gesagt. Aber guckt euch mal Videos an, wie langsam die Charaktere schlagen. Insane. Auf jeden Fall ist es nicht nur das, sondern man wird auch noch bestraft. Es gibt Level-Downs.
Das heißt?
Ja, das heißt, ich sterbe, verliere Erfahrung und wenn ich Pech habe, ist das so viel Erfahrung, dass ich nicht mehr Level 15, sondern 14 nach meinem Tod bin.
Oh nee.
Doch.
Oh, das ist gemein.
Das war mega gemein.
Ja, das ist wirklich
fies. Das ist fies. Aber was ist denn neu an Final Fantasy XI? Weil damit kommen
alles?
Gefühlt alles. Aber ganz besonders vielleicht das Kampfsystem, Mine. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil wir sind gerade so ein bisschen beim Gameplay-Part, das passt eigentlich ganz gut.
Ja, wir haben hier das erste Mal ein neues Kampfsystem. Wir haben jetzt nicht mehr das ATB oder das CTB, sondern wir haben das RTB, stehend für Real-Time Battle. Und da sagt ja der Titel eigentlich schon genau das, was es ist.
Mhm.
Ist übrigens auch designt vom Akihiko Matsui, der ja bis letztes Jahr auch Producer war. Der hat quasi auch das Kampfsystem erfunden.
Mhm.
Und im Prinzip, ja, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Real-Life-Version vom ATB. Also du kannst halt quasi Commands in die Warteschleife packen.
Mhm.
Die dann halt, je nachdem, wie halt dein Balken aufgefüllt ist, auch ausgeführt werden. Aber du kannst halt in der Zeit auch noch rumlaufen.
Mhm.
Das ist im Prinzip das
Und es gibt halt nicht diese abgeschlossenen Areale,
genau,
wo man
genau
in so ein Battlescreen kommt, sondern man ist einfach auf der Welt. Die Gegner sind da, ich kämpfe gegen sie und laufe dann weiter.
Genau, genau. Wir haben jetzt nicht mehr diesen der Bildschirm zerbricht und es startet ein neuer Battlescreen, sondern das ist alles sehr flüssig, sagen wir es mal so, genau. Und dieses System wurde tatsächlich dann im nächsten Spiel auch wieder verwendet, in Final Fantasy XII und aber auch in der ersten Version von Final Fantasy XIV vor dem großen Relaunch damals.
Das wird auch noch eine ganz große Geschichte, wo wir uns sehr viel Zeit für nehmen müssen, gerade was die Historie so ein bisschen angeht.
Ojo.
Und natürlich ist Final Fantasy XI dahingehend der Vorreiter, weil es alles, was Online-Funktionen angeht, jegliche Friend-Mechanics,
Housing,
alles, was irgendwie online das erste Mal in Final Fantasy XI gemacht wurde oder für einen Online-Final Fantasy gemacht wurde, wurde halt in Final Fantasy XI gemacht. Und Final Fantasy XIV greift viele von diesen Mechaniken auf, verbessert sie oder ja, arbeitet in irgendeiner Form mit ihnen, weil 11 ist der Prototyp für das, was Online-Final Fantasies heute sind.
Ja, definitiv. Ich finde, da können wir so einen kleinen Schlenker zu Final Fantasy 11 versus Final Fantasy 14 machen. Man würde ja denken, und wir haben das ja jetzt auch schon sehr viel angesprochen, so diese Vergleiche zwischen den beiden MMOs in diesem Franchise.
Wollen wir das jetzt schon im Detail machen oder machen wir das dann bei 14 noch mal genauer?
Machen wir noch mal genauer, aber ich würde gerne kurz eine Sache halt dazu sagen wollen. Gerne. Weil wir haben es halt jetzt beides sehr oft irgendwie in einen Haufen geworfen und haben halt immer wieder gesagt, ja, warum soll man denn noch 11 spielen? Es gibt doch jetzt schon 14 und das ist ja auch so ein gutes Spiel. Aber ich habe mich mal so ein bisschen in so ein paar MMO-Foren durchgelesen und ich habe mir auch so ein paar Reddit-Foren durchgelesen. Und ich sag mal so, innerhalb der MMO-Community ist man sich schon einig, das sind zwei komplett unterschiedliche Spiele. Und ich persönlich kann das halt jetzt überhaupt nicht unterstreichen. Das ist jetzt wirklich einfach nur eine Meinung, die ich gelesen habe und weitergebe. Aber es ist scheinbar so, dass es ist nicht wirklich so ist, dass 14 jetzt 11 abgelöst hat. Es hat vielleicht ein MMO-Loch gefüllt durch ein neues Spiel. Aber ja, auch wenn die beiden Spiele sich halt in Dingen auch ähneln, weil es einfach dasselbe Franchise ist, ist nicht unbedingt dasselbe.
Gut, aber es ist ja so ein bisschen, wenn du jetzt gerade so erzählst, hört sich das für mich so ein bisschen an wie Final Fantasy 6 und 7. Das sind auch zwei komplett unterschiedliche Spiele. Die haben ja nichts miteinander gemein.
Ja.
Settings anders, Charaktere anders, Anzahl der Charaktere, alles anders. Und trotzdem würde ich sagen, dass 6 in vielen Dingen ein Prototyp für 7 ist.
Das ist es definitiv. Ich wollte jetzt nur nicht in einen Haufen werfen. Verstehst du?
Ja, klar. Ich meine, damit man vielleicht auch als Chronicles-Hörerin so eine kleine Analogie hat.
Genau, definitiv. Also ich glaube, vieles, was 11 gemacht hat, hat 14 wieder aufgegriffen oder hat 14 geholfen, so als so eine Art Sprungbrett. Und ich finde, es sind ja auch teilweise auch optische Sachen, die ja jeder direkt sieht. Ich meine, wenn du dir die Rassen von 11 anguckst und du guckst dir die Rassen von 14 an, die sehen fast gleich aus.
Es ist, und damit kommen wir auch so ein bisschen in den Trivia-Part, es ist ja nicht nur, die sehen ähnlich aus, die wurden ja übernommen. Die wurden nur umbenannt.
Ich glaube, diese Tarutaru sind, glaube ich, diese Lalafels geworden.
Genau.
Und diese, wie hießen die, Mitras, sind, glaube ich, diese Mikotes? Sind doch, glaube ich, auch diese katzenähnlichen.
Da bist du auf jeden Fall namenssafer als ich. Da könnte ich jetzt gerade nicht mit dienen. Und der andere Unterschied ist, dass es keine Gender-Locks mehr gibt. Also diese zwei, die Mitria und die Gonkel?
Galka,
meine ich doch.
Gonkel.
Die sind halt jetzt nicht mehr gebunden auf männlich-weiblich, sondern haben beides. Das ist auch nochmal so ein kleiner Trivia-Fact, wo diese beiden Spiele zusammenhängen, aber eben auch nicht. Ich weiß nicht, wie deine Trivia-Dichte für diese Folge aussieht. Ich habe so einige Sachen.
Gar nicht mal so viel. Mhm. Und ich muss sagen, vieles hast du mir auch schon vorweggenommen.
Nein.
Ja.
Oh, warum?
Aber das ist in Ordnung. Ja, also man findet ja auch gar nicht mal so wahnsinnig viel Trivia zu diesem Spiel. Aber ich glaube, so ein bisschen was, ich weiß nicht. Wenn du viel hast, dann fang doch gerne mal an mit deinem ersten Fun-Fact.
Ich mach mal zwei. Also einen, den habe ich nicht so wirklich unter Trivia. Der passt so ein bisschen zu dem, was wir haben am Anfang sehr viel über Spielerzahlen und sowas geredet. Da habe ich noch zugefunden, dass erst 7 Jahre nach dem VÖ des Spiels, also nach dem Veröffentlichungsdatum, fielen erstmals die Spielerzahlen. Also bis dahin war das ein relativ konstantes Ding. Das heißt, 7 Jahre hat sich das Ding getragen und erst dann ist es abgeflacht. Das heißt, wir sind dann, reden von 2009 ungefähr. Das heißt, wir standen kurz vor dem Start auch von Final Fantasy 14, was vielleicht sogar miteinander zusammenhängt, vielleicht aber auch so ein bisschen sowas wie WoW auch im Blick hat. Kann natürlich alles so ein Mischmasch auch sein an Gründen, aber trotzdem hat sich das Spiel sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr stabil gehalten und das ist ja schon mal ein Fall für sich. Und ein anderer Funfact, wo wir gerade bei den Anfängen sind des Podcasts und was die Entwicklung angeht, nämlich ein Funfact, den ich noch gelesen habe, ist, dass das Spiel ursprünglich gar nicht Final Fantasy XI heißen sollte.
Da nimmst du mir wieder ein Funfact weg. Sondern es sollte eigentlich Final Fantasy Online heißen.
Ja.
Und das Online steht ja tatsächlich bis heute noch unter dem Logo drunter. Und ich, es ist eine persönliche Meinung von mir, hätte ich sehr viel besser gefunden.
Same. Soll ich ein bisschen erzählen, warum es Final Fantasy Online heißen sollte?
Gerne.
Also ich habe auch nur einen Satz dazu. Nämlich war es damals so, als das Spiel dann gepitcht wurde, wir hatten es ja alles erklärt mit EverQuest etc., hatte man dann das Konzept und hatte dann eben überlegt, soll es Final Fantasy Online heißen oder soll es Final Fantasy XI werden? Und man hatte diesen alternativen Namen, weil man Angst hatte, dass das Storytelling von einem MMO nicht mit dem eines nummerierten Titels mithalten kann. Als dann am Ende aber die Story stand und man wusste, in welche Richtung es gehen soll, war man so confident, dass man gesagt hat, ja, doch, das kann Final Fantasy XI werden.
Das finde ich sehr interessant. Mhm. Weil ich bin ja im Team, es hätte Final Fantasy Online heißen sollen.
Mhm.
Auch wenn es dann wahrscheinlich ein bisschen untergegangen wäre oder zumindest die
weniger, ja.
Also es hätte die Gefahr gehabt, dass Leute das nicht so auf dem Schirm haben.
Voll.
Aber ich finde, und damit mache ich mich vielleicht jetzt ein bisschen unbeliebt, aber für mich ist halt die Quintessenz aus einem Final, wirklich aus einem wahren Final Fantasy, dass es halt primär ein Singleplayer-Spiel ist.
Weißt du was? Da machen wir den Handshake. Bin ich bei dir?
Ich will damit nicht sagen, dass jetzt ein Final Fantasy 14, was ja immens viele Fans hat,
ja,
kein richtiges Final Fantasy ist.
Es soll ja so eine wahnsinnig gute Story haben.
Genau, und ich will das überhaupt nicht diesem Spiel absprechen. Ich rede wirklich nur davon, wo das in meinem Herzen ist. Und für mich ist das eher eine Singleplayer-Erfahrung als eine Multiplayer-Erfahrung. Und ich finde es gut, dass es das gibt. Ich finde es schön fürs Franchise, ist ja auch sehr bereichernd. Aber es ist für mich eher so ein Seitending.
Voll. Also, es gibt mir genauso. Ich meine, sowas wie ein Final Fantasy Tactics wird geliebt von vielen Leuten. Ist ja, also mit, glaube ich, das beliebteste Spin-off des Franchises. Und funktioniert ja trotzdem.
Ja, richtig.
Warum nicht online als
kleines Nebenprojekt.
Ja, ich bin bei dir. Also, vielleicht ist es auch eine starke Meinung, keine Ahnung. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu engstirnig. Aber ich bin da auf derselben Seite.
Ja.
Und wo wir gerade bei anderen Final Fantasies sind, natürlich gibt es auch in Final Fantasy XI viele Referenzen zu anderen Final Fantasies.
Ich habe da auch ein paar.
Oh, willst du vielleicht anfangen?
Darf ich dir davon erzählen?
Bitte.
ja, das ist eigentlich in allen Teilen kommt irgendwie etwas vor. Zum Beispiel haben wir eine Stadt aus Final Fantasy I, nämlich Cornelia, wird an mehreren Punkten als Name verwendet, unter anderem als NPC. Wir haben eine Quest von einem Charakter namens Norg, so wie der Schulleiter aus Final Fantasy VIII.
Ah.
Dieser Alien-Typ, der im Keller sitzt. Mhm. Wir haben Magicite, was auch immer wieder genannt wird, aus Final Fantasy VI. Wir haben einen Charakter namens Cid, Überraschung, der aber auch mit einer Hilda zusammen ist.
Genau wie 9.
Genau wie 9.
Mhm.
Unter anderem kommt auch noch Diaboros vor aus Final Fantasy VIII.
Mhm.
Und das war auch schon alles, was ich habe. Hast du noch was?
Ich habe natürlich noch der wiederkehrende Name, der Charakter Cait Sith. Klar, sowas wie Chocobos und sowas, das kommt alles wieder. Das habe ich aber jetzt mal nicht mit aufgeschrieben. Ich habe noch die Shikari Sisters aus der Chains of Promethea Erweiterung. Die sind natürlich eine direkte Referenz an die Magus-Schwestern beziehungsweise das Magus-Trio aus Final Fantasy X oder 4, je nachdem, wie man es sehen will. Wir haben auch einen Charakter namens Gilgamesh, der ist nämlich der Leader der Bastok-Piraten. Und wir haben beispielsweise auch 5 Kristalle, die die Welt erschaffen haben. Und die 5 Kristalle, diese Zahl 5 stammt so ein bisschen aus der japanischen Mythologie mit den 5, diese 5 Elementenlehre oder wie es heißt.
Mhm.
Wird ja in den meisten Final Fantasies nicht als 5 aufgegriffen, sondern sind ja meistens 4 Elementare. Und diese Void, das ist mehr so ein bisschen diese, diese Leere, die die Welten zusammenhält. Aber es gibt auch Spiele, die 5 Kristalle haben. Das sind aber eher dann so Sub-Dinger wie Final Fantasy Mystic Quest oder die Final Fantasy Tactics Reihe, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die haben dann immer mal wieder 5 Kristalle, wo man quasi eine Referenz zu verstehen könnte.
Gibt es nicht in Final Fantasy 3 auch mehr als 4 Kristalle? Aber da gibt es auch diese Dark Crystals.
Da gibt es 8, ne? Genau, ah, es gibt stimmt, jeden doppelt.
Ah ja, okay, interessant.
Ich habe noch was zu den Beschwörungen, was ich ganz interessant finde. Nämlich die Beschwörungen heißen in diesem Spiel ja Avatare. Und die konnten quasi immer nur genutzt werden, wenn man vorab einen Pakt mit einem Avatar geschlossen hat. Das bedeutet im Prinzip, dass man gegen den gekämpft und gewonnen hat.
Cool, das heißt, du musst es dir erst verdienen.
Muss es dir erst verdienen, genau. Es ist ähnlich wie in anderen Spielen. Wir haben das ja dieses, ein Pakt schließen, ist ja auch zum Beispiel 15. Da hat es ja wirklich auch diesen Pakt.
Ja, aber es auch kürzlicher erst in Final Fantasy VII Rebirth.
Total.
Ähnlich. Ja, aber apropos Beschwörungen.
Das war jetzt nicht der Fact, weil das war jetzt erstmal nur eine Umschreibung. Der Fact ist, oder das Trivia daran ist, dass als das Level Cap, als es noch 75 war, ist ja mittlerweile ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob es 80 oder
99 oder 90.
Auf jeden Fall höher als 75. Damals war es bei 75 und dann gab es einen Kampf gegen eine dieser Avatare, nämlich Fenrir. Und Fenrir war so schwer, dass man regelmäßig Leute gesehen hat, die gegen ihn gekämpft haben und einfach gewonnen-hitted wurden.
Wow.
Und das finde ich crazy.
Das klingt so frustrierend.
Ja, und das unterstreicht halt einfach wieder diese Schwierigkeit von diesem Spiel und dass das echt nicht leicht war. So.
Ja, aber apropos Beschwörungen. Mhm. alle 36 Server, die es mal gab oder gibt zu diesem Spiel, wurden nach Beschwörungen benannt.
Geil.
Und ich gehe noch mal kurz zurück zu den Rassen. Und zwar gab es auch in irgendeinem Ultimania gibt es nämlich auch so einen Ausschnitt aus den ersten Konzepten, die es für die Rassen gab. Und da sah nämlich die Rasse der Tarutaru.
Die sahen aus wie Vivi.
Die sahen aus wie unser Best Boy Vivi.
Ja, und diese, wie habe ich sie eben genannt, Gorok oder so, die eigentlich
Galka
heißen, die sahen aus wie so Löwen, so ein bisschen wie Rasse von Kimari. Die Ronzo.
Stimmt. Hm. Das habe ich zum Beispiel nicht aufgeschrieben. Ja. Smart.
Habe ich eben noch gesehen und ich dachte mir so, soll ich das aufschreiben? Nee, komm, ist egal.
Ach, spannend. Ja, mega. Ja, cool. Ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant.
Ich hab noch einen Fact, der so ein paar Unterpunkte hat, nämlich die Zahl 11. Die Zahl 11 wurde ähnlich wie in anderen Final Fantasies, wie beispielsweise Final Fantasy 7 mit der Lucky Number 7, auch als wiederkehrende Zahl verwendet und aufgegriffen. Nämlich gab es initial, als das Spiel gelauncht wurde, 11 Jobs. Es gab 11 Gebiete, die es zu erkunden galt. Dann gab es diesen Corsair-Job, der dann später dazu kam. Der konnte würfeln und wenn man die 11 gewürfelt hat, hatte man quasi den besten Effekt. Oder in dem The Wings of the Goddess bei der Erweiterung, da gab es zwar nur 10 Caed Sith, die von der Träne der Göttin Altana geboren wurden, aber diese 10 Caed Sith konnten sich quasi vereinigen und zusammen den 11. Caed Sith entstehen lassen.
Den Über-Caed Sith.
Den Über-Caed Sith. Dun, dun, dun.
Ja, cool. Ich finde das immer sehr süß, wenn da irgendwie so die Zahlen nochmal so eine Rolle spielen.
Ich mag das auch mega gerne.
Ja. Cool. Ich habe noch 2 Facts. Der eine Fact ist, dass das so ein bisschen Spiel und Real Life, nämlich die Zeit in diesem MMO vergeht ein bisschen anders als in Real Life. Und zwar ist eine Stunde im realen Leben ein Tag in Final Fantasy 11.
Eine Stunde ist ein Tag?
Genau.
Okay. Mhm.
Das heißt, fand ich ganz interessant.
24 Tage an einem Tag.
Genau.
Mhm.
Hoffentlich spielt es keiner auch 24 Tage lang in-game.
Safe schon gegeben.
Ja, 100%. Und zu guter Letzt, ich finde, das ist ein sehr schöner abschließender Trivia, ist brandaktuelle News. Und zwar gibt es aktuell so ein bisschen Gerüchte. Mhm. Und zwar arbeitet die Business Unit 2, nämlich das Team von Yoshi P., die ja gerade Final Fantasy 16 zu Ende gebracht haben und ja auch aktiv weiter an Final Fantasy 14 arbeiten und gerade Dawn Trail rausgebracht haben und demnächst ja auch noch eine weitere Expansion kommen soll, arbeiten wohl an 2 Spielen, die noch nicht angekündigt worden sind. Und es wird so ein bisschen gemunkelt, dass sie eventuell an einem Final Fantasy 11 Reboot arbeiten.
Fände ich nicht gut.
Warum nicht?
Steck die Ressourcen bitte in richtige Final Fantasy.
Ja, aber das sind ja die MMO-Profis. Also absolut, wenn also jemand wenn, daran wenn arbeitet, ja, dann ja die.
100%, ja.
Und warum bist du dann dagegen?
Naja, wir haben noch 14. Die Leute sollen einfach 14 spielen, wenn sie ein MMO spielen.
Da bist du jetzt schon wieder an dem Punkt, dass du beide in einen Korb packst.
Ja, ich weiß.
Wo sie nicht reingehören.
Engstirnig von mir.
Voll. Ja. Das ist so, als würde man sagen, wozu brauchst du denn Final Fantasy 6 Remake? Wir haben doch schon 7 Remake. Das ist ignorant und kacke.
Das stimmt. Ja. Ja.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, es wird gerade so ein bisschen gemunkelt. Das hat jetzt nicht so viel Basis, auf die ich das jetzt irgendwie dingens. Du weißt schon, was ich meine.
Ja, ja.
Aber es soll halt noch 2 Spiele aus diesem Team kommen. Und ich glaube, 11 wäre eine solide Sache.
Voll.
Aber würde natürlich auch wieder sehr viel aktives Management bedeuten. Das heißt, man würde ja wieder Leute permanent da draufsetzen auf dieses Projekt. Das ist ja nichts, was du einmal releast und dann ist es rum, wie jetzt bei 16 zum Beispiel. Ich meine, 14 ist sehr profitabel. Also 14 hält diese Firma über Wasser.
Das Ding ist, jetzt mal Real Talk, ein Reboot oder ein Remake ähnlich einem Realm Reborn würde 11 wahrscheinlich gut tun und würde der Business Unit 2 auch gut tun, weil die sind natürlich jetzt an einem Punkt, wo sie neue Inhalte für bestehende Spieler machen. Und mit einem Reboot/Remake hätten sie die Chance, eine neue Spielerschaft auch wieder aufzugreifen. Die sagen, so ein bisschen der One-Piece-Effekt, ne? Ich will nicht 1000 Folgen aufholen, ich habe da keine Zeit für. Aber wenn ich mit anfangen kann, dann steige ich ein. Und das wäre nochmal eine neue Spielerschaft, die man mitnehmen könnte.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Final Fantasy 14 sehr viele neue Final Fantasy Fans erschaffen hat, weil das MMOs Fans waren vorher, aber halt entweder zu jung sind für 11 oder da nicht mehr reinfinden und das aber geil finden. Mhm. Und es einfach cool wäre, mehr Final Fantasy MMO zu haben, was nicht 14 ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen wäre das eine coole Sache.
Ja. Mine, lass uns doch mal den Trivia-Part an der Stelle so ein bisschen zu Ende kommen lassen und ich würde gerne zu etwas kommen, das sich Mines Ostecke nennt. Diesmal sehe ich in unserer Liste nur einen kleinen Track. Kannst du uns dazu was sagen?
Das ist ein Track, den kenne ich, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe, weil das ein Arrangement aus Distant Worlds ist.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben das sogar live in Düsseldorf mal gehört. Ich erinnere mich an einen Moment, wo der Arnie Roth gesagt hat, Are there any Final Fantasy 11 players?
Und dann so zwei Leute, yay!
Und dann hörst du nur so, das war ein bisschen sad.
Das war sehr funny.
Aber auch ein bisschen lustig. Aber es ist ein fantastischer Track, ist auch von Uematsu und nennt sich Memoro della Stono. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr schön und typisch Final Fantasy episch, sage ich mal. Also kann man auf jeden Fall mal reinhören.
Also der Track an sich, den gibt euch den mal in kompletter Länge. Der hat an vielen Stellen was Opernmäßiges.
Voll.
Also ein komplett, ich sehe auch hier 8 Minuten 41, insane lange, sehr vielfältig. Also den Ausschnitt, den wir gehört haben, ist nur ein Bruchteil von dem, was der Track ist. Spannend. Also
ja,
schön
mega
ausgesucht für den Podcast hier.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Freue mich immer sehr.
Mine, jetzt haben wir Videos gesehen. Wir haben es nicht selber gespielt. Wir haben uns viel dazu angelesen und haben auch viel in dieser Folge besprechen können. Die ist auch, muss ich ehrlich sagen, jetzt schon länger geworden, als ich es erwartet habe.
Ja, muss ich auch sagen. Bin ein bisschen stolz auf uns.
Ich auch. Aber was denkst du denn jetzt zu dem Spiel und dem Projekt im Allgemeinen? Klar, wir werden jetzt nicht über einzelne Charaktere, Rassen und sonst was reden, sondern einfach so eine allgemeine Meinung dieses Mal.
Bin ein bisschen froh darüber, dass ich mich als Mensch so weiterentwickelt habe, weil ich habe ganz lange gesagt, boah, ich unnötige Scheiße. Als ich noch sehr unreflektiert und jung war, war ich immer der Meinung, das ist mega unnötig. Und wozu? Also das ist doch kein Final Fantasy, habe ich immer gesagt. Aber ich glaube, im Nachhinein bin ich froh, dass es das gab, dass es das gibt. Ich glaube, es hat sehr viel Innovation damals gebracht und hat viele MMO-Herzen gewonnen für sich und ist wahrscheinlich, wenn man da reinfindet und wenn man so ein Fable für MMOs hat, sehr viel mehr Final Fantasy, als man glauben würde. Ja, deswegen, ich bin froh, dass es gibt. Ich persönlich werde es wahrscheinlich niemals spielen. weil ich einfach kein MMO-Spieler bin.
Und wenn ein Remake kommt?
Auch nicht. Weil dann würde ich eher 14 spielen. Weil mir das schon 8-mal empfohlen wurde. Ich das schon 5-mal angefangen habe. Und bestimmt irgendwann auch noch weiterspielen werde. Aber bin einfach kein MMO-Mensch.
Sehr relatable. Ich muss sagen, mir geht's ähnlich. Also ich finde, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber die Videos, die ich gesehen habe, erinnern mich vom Playstyle, eben weil es das RTB-System eingeführt hat, sehr stark an Final Fantasy XII. Da werden wir dann in der nächsten Chronicles-Folge im Detail drüber sprechen, was das Spiel in mir ausgelöst hat und was nicht. Aber in der Summe ist das kein Spiel, das mich sehr krass anspricht. Natürlich sind wir jetzt mit einem Blick auf das Spiel, was 22 Jahre nach dem initialen Release war. Es ist für die Final Fantasy Historie, und die betrachten wir nun mal hier bei Chronicles, ein super, super wichtiger Titel, weil es viele Grundsteine gelegt hat, weil es, ich glaube, dem Franchise auch sehr geholfen hat, in der damaligen Zeit zu wachsen, weil es nochmal sehr viele Spieler und Spielerinnen rangeholt hat an das Franchise, die vielleicht vorher keinen Kontakt hatten. Und ich glaube, dass es auch technisch viele Sachen gemacht hat, die innovativ waren. Wir haben ja schon gehört, das erste Mal Cross-Console, generell ne, mit einem extra HDD-Ding dran, dass das überhaupt ein MMO auf der Konsole war, war ja schon krass. Und dann haben wir noch so teilweise simultane Releases gehabt mit Nordamerika und Europa bei den Expansions. Also es ist schon in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Schritt für das Franchise, das wir heute kennen. Auch wenn ich am Ende für mich persönlich sage, mir sagt dieses langsame Kämpfen, diese Schwierigkeit und vieles von dem, was ich gesehen habe, auch optisch, gerade optisch, natürlich hat das Spiel viel einbüßen müssen mit der Zeit, nicht zu. Aber es wertschätzen zu können für das, was es für das Franchise getan hat, ist, glaube ich, das, worum es hier in diesem Podcast geht und wofür ich es auch sehr wertschätzen kann. Und deswegen kriegt es mein Chapeau, mein Respekt, mein W, aber mich aktiv, proaktiv selber jetzt ransetzen und einen Grind starten, würde ich jetzt nicht.
Lass ich genau so stehen. Ich glaube, wir sind uns diesmal sehr einig.
Glaube ich auch.
Wenn wir uns in vorherigen Folgen manchmal nicht so einig waren.
Ja, aber das gehört ja dazu.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Folgen werden, weil natürlich die Final Fantasy Historie ab diesem Teil sich doch noch mal sehr stark verändert.
Ja, ich finde auch, wir kommen in die schwierige Ära des Franchises. Also ab, ich würde sagen, zwischen 12 und auch teilweise noch nach 15, es waren keine leichten Jahre für dieses Franchise.
Ich finde generell, also ab jetzt, also ab Teil 11 ja, ist es ein umstrittenes Franchise geworden.
Die goldenen Jahre sind auf jeden Fall vorbei.
Ja, also ich sag mal, man diskutiert mehr drüber. man hatte früher schon diskutiert, aber ich glaube, jetzt ist es noch mal so ein bisschen umstrittener geworden. Auch
ja,
die, was ist überhaupt eine Final Fantasy-Debatte, ist ab jetzt spätestens mit dem MMO losgegangen. Und ich glaube, diese Diskussion und diese Thematik werden wir in den folgenden Podcasts bestimmt auch hier und da mal aufgreifen.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, weil das, glaube ich, wieder eine Folge wird, bei der wir uns auch wieder eher nicht einig werden.
Voll.
Auch wenn, das ist jetzt ein kleiner Ausblick, wir beide uns auch ein bisschen in den Hintern treten mussten, um dieses Spiel durchzukriegen.
Ja, aber das dann alles in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass wir nochmal Chronicles aufgenommen haben.
Ja, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, lieber
Marvin.
Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr eure Meinung zu Final Fantasy 11 da lasst, weil gerade bei diesem Teil interessiert mich die Meinung der Leute, weil ich das sehr wenig in meinem Dunstkreis wahrgenommen habe. Also lasst doch gerne eure Kommentare auf allen möglichen Social Media Plattformen da und folgt uns auch auf Social Media und unterstützt uns bei Patreon und lasst eine Podcast-Bewertung da.
Und was ich mega cool fände, weil Chronicles ist die Reihe, die Podcast, das Podcast-Format, was uns echt am meisten am Herzen liegt. Und da ist jetzt in letzter Zeit, oder der Abstand zwischen diesen Folgen, zwischen 10 und 11, war jetzt ein bisschen größer. Und dementsprechend haben vielleicht nicht mehr alle Chronicles auf dem Schirm. Und dementsprechend liebend gerne den Leuten Bescheid sagen, die ihr in eurer Umgebung kennt, dass Chronicles wieder da ist und dass das nett ist und gut ist. Wir würden uns freuen. Ich gebe einen Daumen hoch, ihr seht es nicht.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und Passt auf euch auf, kommt gut in die Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bye.
Tschüss.